Ich möchte nun bitten, dass Niki Gabriel nach vorne kommt und ich möchte ihr ganz kurz drei Fragen stellen. Ich stelle mich vielleicht auf die Seite, dann sehen dich die Geschwister auf Zoom auch noch etwas besser. Niki, sag uns doch bitte in kurz und gut, was ist Open Doors?
Ja,
das
ist eine gute Frage.
Ah, wir müssen mal kurz.
Warte nochmal.
Jetzt.
Ist jetzt besser. Genau. Erst einmal einen schönen guten Abend. Vielen Dank, dass ihr um diese ungewöhnliche Zeit hierher gekommen seid. Auch von meiner Seite nochmal Hallo an den Stream. Ja, Open Doors ist ein Hilfswerk. Wir sind eigentlich ein Schmuggelunternehmen, das muss ich jetzt mal so sagen. Eigentlich hat das Ganze 1955 begonnen. Ich halte mich kurz, ich gehe nicht bis 2024. Mit Bruder Andrew, einem Holländer, der in den Ostblock Bibeln schmuggelte. Das war verboten. Deshalb sage ich, wir sind ein Schmuggelunternehmen. Und bis zum heutigen Tag versuchen wir in Länder, die verschlossen sind, Bibeln zu bringen und Nahrung und alles, was Leute eben brauchen, die in Not sind, zu bringen. Und das Wichtigste, was wir aber machen, ist, wir beten für verfolgte Christen.
Vielen Dank, vielen Dank. Wie gehst du mit all dem, was du in den verfolgten Ländern und mit den verfolgten Geschwistern erlebst, auch im Alltag? Wie gehst du damit um, mit dem Leidvollen?
Ja, Oskar, das war tatsächlich eine Frage, die ich vorher hatte, bevor ich bei Open Doors anfing. Ich bin jetzt so 5,5 Jahre ungefähr dabei. Und ich habe gesagt, ich bin eigentlich eine frohe Natur. Herr, wenn mich das so bügelt, dass ich einfach nur noch traurig bin, bin ich zu nichts mehr nutze, bitte zeig mir einen Weg, mit dem Leid umzugehen. Und wir haben bei Open Doors jeden Tag, jeden Morgen eine Andacht, in der wir auch für verfolgte Geschwister beten. Und es war für mich wie so ein Drehmoment, also eine richtig reale Erfahrung, dass in dem Moment, wo wir Jesus das alles abgeben und ihm sagen, bitte nimm du es, mach du etwas draus, dass das Gewicht von meinen Schultern wegging. Und diese Erfahrung mache ich wieder und wieder und wieder. Das heißt, es ist wirklich wie wenn Gott sagt, es liegt mir am Herzen, jetzt liegt es dir auch am Herzen und ich sorge für dich.
Sehr schön, vielen Dank, vielen Dank. In all eurer Arbeit, wie du schon sagst, Jesus und unserem Vater im Himmel alles übergeben. Was bedeutet darin dann in diesem Übergeben und Überlassen Jesus, was bedeutet darin dann Lobpreisen? Loben und den Herrn preisen. Was bedeutet das inmitten von Informationen über Verfolgung?
Oskar, es gibt so neuralgische Punkte, wo wir sehen, in der Verfolgung, wenn Christen das tun, dann ist es ein Grund, sie zu verfolgen, bis hin sie zu töten. Und dazu gehören Dinge wie das Abendmahl einnehmen, dazu gehören Dinge wie Beten, Taufe und Lobpreis. Und wir hatten neulich eine Zuschrift von einer Christin aus einem Land, das ich nicht nennen kann. Und sie sagte, ich platze fast vor Freude. Jesus hat mich so mit Freude erfüllt, ich bin jetzt Christin geworden. Und das Schlimmste für mich ist, ich darf es nicht zum Ausdruck bringen. Und ich glaube, dass in all diesen Ländern es eigentlich nur um Lobpreis geht, weißt du. Also jeder Machthaber ringt darum, angebetet zu werden. Und es geht im Kern um die Anbetung. Um die Anbetung Gottes und um die Rivalen, die sich erdreisten zu sagen, wir sind Gott, wir sind Gott, wir sind Gott. Deswegen, ich glaube, wenn wir heute Lobpreis machen, können wir es vielleicht auch in diesem Bewusstsein machen. Man verfällt ja so gerne da rein, dass man sonntags kommt und dann singt man die Lieder und denkt vielleicht noch gerade, das kenne ich schon. Aber einfach, dass wir uns aufwecken lassen und das für unsere verfolgten Geschwister mitsingen, für die, die es nicht dürfen, für die, die es nicht können.
Das ist wohl unser ganz besonderes Vorrecht in unseren reichen Ländern, dass wir Lobpreis bringen dürfen unserem Herrn, stellvertretend und in unseren Herzen mit unseren leidenden und verfolgten Geschwistern in Afrika, in Asien, Südamerika. Das ist unser Vorrecht. Ja, vielen Dank für diesen sehr wichtigen Hinweis. Das wollen wir jetzt aufnehmen in dem Lobpreis, in dem unser David anleiten wird.
Danke.
Dankeschön.
stell dir mal vor. Nur für einen Augenblick stell dir mal vor, es ist Sonntagmorgen und der Pastor geht nach vorn. Ihr nehmt das Abendmahl gemeinsam, andächtig doch voller Freude. Und mit einem Mal stürmt die Polizei euer Gebäude. Befehle werden gebrüllt, ein Baby fängt an zu schreien. Euer Pastor wird verhaftet, seine Frau beginnt zu weinen. Ein junger Mann will sich wehren, doch bekommt den Schlagstock auf die Hände. Und in das Chaos tritt ein Polizist ans Mikro und verkündet, eure Gottesdienste haben ab sofort ein Ende. Und stell dir mal vor, nur für einen Augenblick stell dir mal vor, es ist Sonntagmorgen, doch du gehst nicht zur Kirche, denn dort haben deine Kinder Angst seit dem Anschlag im Nachbarort. Und es wäre eine Lüge, ihnen zu sagen, dass euch das nicht ebenfalls droht. Wer weiß, ob nicht heute ihr an der Reihe seid. Die Dschihadisten haben euch gewarnt, vielleicht ist es jetzt soweit. Und du willst Jesus mit der Gemeinde anbeten, willst deine Freunde wieder sehen, aber vielleicht ist es ein bisschen zu riskant, heute zum Gottesdienst zu gehen. Und stell dir noch eines vor. Nur für einen Augenblick stell dir mal vor, es ist Montag, ihr trefft euch an einem geheimen Ort. Der Sonntag wird zu auffällig. Darum seid ihr heute bei deinem Schwager versammelt um den Esstisch. Scheinbar nur Familie und Freunde, die essen und Tee trinken. Oder doch eine Untergrundgemeinde, die ein verbotener Glaube verbindet? Wenn euch jemand dabei findet, so viel ist sicher. Seid ihr abhängig von der Gnade eines Richters? Was, wenn all das Realität wäre? In diesem Augenblick, an vielen Orten dieser Erde. Denn das ist es. Das und noch viel mehr, das ist das, was Menschen erleben, wenn sie bekennen, Jesus ist Herr. Und bitte hab keine Angst oder ein schlechtes Gewissen. Wir dürfen dankbar sein für die Freiheit, die wir besitzen. Aber lass uns sie auch gebrauchen. An der Seite unserer Geschwister in Verfolgung laufen. Für die, die keine Stimme haben, unsere Stimme erheben. Für die beten, die keine Kraft mehr haben zu beten. Denn das ist das, wonach sie uns als erstes fragen. Würdet ihr unsere Last im Gebet mit uns tragen? Und darum ist es das, womit wir als erstes starten. Warum wir heute handeln, statt noch einen Tag zu warten. Damit sie die Kraft bekommen, an Jesus festzuhalten. Den Mut haben, seinen Namen zu bejahen. Und auch wenn jedermann sie hasst, seine Liebe in die Welt zu tragen. Dann gehen Gefängnistüren auf. Innere Wunden beginnen zu heilen. Wer schon aufgeben wollte, wird gestärkt, um dran zu bleiben. Und aus Verfolgern werden Nachfolger. Auf ihr Zeugnis hin und durch sein Wort. Wir beten und Jesus antwortet. Stell dir das mal vor.
Jesus, wir beten dich an. Wir beten deinen heiligen Namen an. Und wir erbitten das für heute, dass wir es uns vorstellen können, wozu du mächtig bist, wozu du fähig bist. Wir preisen deine Allmacht, wir preisen deine Kraft. Wir preisen dich über all unsere Vorstellungsmacht, über unserem Vermögen, dich zu sehen. Wir bitten dich, dass du unsere Augen auftust, dass du unsere ganzen Sinne öffnest, dass du uns Beginn schenkst zu erfassen, worum es dir geht. Amen. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr uns eingeladen habt, Bill war es, zu diesem Tag, zu diesem weltweiten Gebetstag für verfolgte Christen, WWGT, wie wir ihn nennen. Und es ist ja so ein Ding mit diesen weltweiten Gebetstagen für irgendetwas. Es ist so, wie wenn man einmal im Jahr plötzlich wieder wachgerüttelt wird und denkt, ach ja, da gibt es ja noch verfolgte Christen. Und deswegen bin ich so überrascht zu hören, dass vor ungefähr 10 Jahren hier die letzte Referentin aufgeschlagen ist und ihr seitdem für verfolgte Geschwister betet. Das habe ich noch niemals erlebt. Vielen, vielen herzlichen Dank. Das ist euer Applaus. Das zeigt, und es ist so, wir kommen in viele Gemeinden und jede hat ihren Duft, jede hat ihre Art. Und wenn man hier reinkommt bei euch, ist viel Wärme, ist viel Glauben. Man merkt sofort, hier ist Glauben. Und das ist eine wunderschöne Startrampe. Dankt euch für die Jahre von Geduld, von solidem Ich komme trotzdem, für eure Hingabe, für eure nicht enden wollenden Gebete, für euer Ja trotzdem. Vielen Dank. Ja, mein Kollege Timon hat dieses Lied oder diesen Text verfasst. Und ihr seht, was mit einem passiert, wenn man länger bei Open Doors ist. Dann kommen solche Dinge bei raus. Und ich kann das auch von mir sagen, dass ich eigentlich so ein bisschen trocken angefangen habe, mich diesem Thema zu nähern. Und ganz ehrlich, wer von uns sehnt sich danach, schlechte Nachrichten zu hören? Wer von uns liebt es, ZDF, ARD, sonst irgendwas Nachrichten zu schauen und endlich wieder mal etwas Schlimmes zu hören? Ich spreche zum Teil mit Menschen, die sagen, ich gucke das gar nicht mehr. Und gleichzeitig kommt mir der Verdacht, dass Nachrichten eine Aufforderung zum Gebet sein könnten. Wie wäre es, wenn wir Nachrichten schauen und sagen, Jesus, bitte führ du mich durch diese Szenen und wenn du sagst Stopp, dann höre ich auf und bete dafür. Und wie wäre es, wenn, ich habe gehört, dass ein paar von euch schon dieses Gebetsheft haben, wenn du sagst, Jesus, ich stelle mich dieser Sache, denn das, worum sie am meisten bitten, ist Gebet. Ich zeige euch gleich mal für die, die jetzt gar nicht so wissen, wovon ich spreche, den Weltverfolgungsindex. Der Weltverfolgungsindex ist eine Weltkarte, die wir seit ein paar Jahrzehnten erstellen, die jedes Jahr aktualisiert herausgegeben wird. Ihr könnt euch so vorstellen, wir haben Analysten, die das ganze Jahr über durch diese Länder in Verfolgung gehen, die mit unseren Geschwistern sprechen, sie treffen, Netzwerke bauen und sicherstellen oder versuchen sicherzustellen, dass überall genügend Leiter sind, die die verfolgten Geschwister versorgen. Und dann kommen sie mit diesen Daten zurück und die werden x-fach geprüft, verifiziert und am Ende entsteht durch auch Leute, die das von außen testen und so weiter, dieser Weltverfolgungsindex. Und hier seht ihr die ersten 50 Länder, in denen Verfolgung am härtesten ist. Wir beobachten insgesamt 78 Länder. Es gibt zwei verschiedene Farben. Wer schon lange dabei ist, weiß, früher gab es mal drei Kategorien von Verfolgung, gibt inzwischen nur noch zwei in den ersten 50 Ländern. Weil die Verfolgung immer stärker wird, immer härter wird. Und wer eine Zahl braucht von euch, wir sprechen von 365 Millionen Christen weltweit, die in mindestens starkem Maß wegen ihres Glaubens an Jesus verfolgt werden. Das ist ungefähr jeder siebte Christ. Und wenn wir jetzt hier mal so abzählen würden, jeder siebte, dann sind wir das wahrscheinlich nicht. Das heißt, sie sind geballt in diesen Zonen der Welt. Dort finden wir sie und wir versuchen sie zu finden. Das ist unsere Aufgabe, sie zu finden. Deine Frage vorhin, gell? Zu schauen, was braucht ihr am nötigsten? Und wir sind so beeindruckt davon, dass Menschen, zum Beispiel Frauen, deren Mann gerade vor ihren Augen erschossen wurde, oder Geflüchtete, die nichts mehr haben, Waise, dass sie überdurchschnittlich, also fast alle von ihnen, als erste Bitte äußern, betet für uns, damit unser Glaube unter diesem Druck Bestand hat. Kleiner Spoiler, das ist der Grund, warum ich heute hier bin. Ich war beispielsweise in Bangladesch und wieder sagte mir einer, nachdem er die schreckliche Geschichte erzählt hatte, bitte betet für uns, bitte sag unseren Geschwistern in Deutschland, dass sie für uns beten. Und wir beten auch für euch, sagt er, dass ihr hier in Europa euren Glauben nicht verliert in eurem Reichtum. Und das war für mich so ein Schlüssel, weil ich dachte, wir sind auf gleicher Wellenlänge, wir sind auf gleicher Augenhöhe, wir brauchen einander. Und die Bibel spricht ja in Bildern und sie tituliert die Christenheit weltweit gesehen als einen Körper. Als einen Körper, der nur zusammen funktioniert in diesem ganzen Zusammenspiel. Und in der Bibel heißt es in 1. Korinther 12, 26, wenn ein Glied leidet, dann leiden alle mit. Kleine Illustration, ich bin vor einigen Monaten mit morgens aufgestanden, hatte nichts an den Füßen und bin mit dem kleinen Zeh in die Badezimmertür gerannt. Ja? Ihr fühlt mit? Danke. Das brauche ich heute noch. Ich habe das hier gespürt, im Bauch, also unten auch, aber im Bauch habe ich das gespürt. Und das fand ich interessant und mein Kopf hat gesagt, so schnell wie möglich das Ding wieder flott kriegen. Also ich habe gemerkt, der ganze Körper konzentriert sich darauf, es war im Winter, man musste in Schuhe rein, will ich nur sagen, konzentrierte sich darauf, dieses kleine bisschen Körper wieder flott zu kriegen. Und so können wir uns das vorstellen, egal ob du jemanden kennst oder nicht kennst, ein Christ, eine Christin ist dein Geschwister. Und ich habe wirklich 5 Jahre bei Open Doors gebraucht, bis ich auf die Frage, wie viele Geschwister hast du, antworten konnte. Ich habe einen leiblichen Bruder. Ich habe Millionen Schwestern und Millionen Brüder. Ich kenne die gar nicht alle. Die leben überall verstreut auf der Welt. Wir gehören alle zusammen. Heute schauen wir in 2 Länder rein. Und die Taktung beim weltweiten Gebetstag ist die: Ich zeige euch erst ein Video. Das erste ist Iran, genau. Das erste Land ist Iran, das zweite ist Nordkorea. Das ist der Klassiker bei weltweiten Gebetstag, 2 Länder anzuschauen. Und in diesem Jahr Iran brauche ich erstmal nicht viel zu sagen, glaube ich, ist in den Nachrichten überall mit diesen ganzen Untergruppen, die in Libanon, in Hamas, in Palästinensergebieten und so weiter und so fort, die überall ihre Krakenarme aussendet und eben diese ganze Sache konzertiert dort. Das Interessante ist aber auch, dass Iran unseres Wissens die schnellst wachsende Gemeinde der Welt hat. Und es hat mir gezeigt, dass, ich möchte es mal vergleichen mit einem Theater, die Nachrichten, all das, was wir hören, ist die Bühne. Das ist das, was wir sehen. Das ist das, was uns erschreckt. Und dann kommt der Vorhang. Hält das hier, wenn ich da drauf trete? Okay. Man weiß ja nicht, was ihr hier so macht. Ne? So die Falle für die Prediger, wenn die nicht mehr... Ja, okay. So. Und hinter dem Vorhang tut Jesus sein Werk und man sieht es gar nicht, aber er tut sein Werk. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir glauben, dass wir wirklich glauben, was er sagt, dass wir in einer Realität hinter dem Vorhang zu leben lernen und daraus auch denken lernen und auch unseren, ich sag mal, positiven Ansatz im Leben behalten. Diese Welt ist für uns nicht schrecklich, denn wir gehen der Ewigkeit entgegen. Diese Welt ist für uns nicht schrecklich, denn wir haben das Gebet. Wir können uns mit Jesus verbinden und er handelt. Und deswegen habe ich mich entschlossen, schlimmen Nachrichten nicht mehr auszuweichen. Da gehört ein bisschen Mut zu, das ist so ein bisschen ein Sprung ins Wasser. Aber wenn man dann mal schwimmt, dann merkt man, wie gut es tut, sich mit dem Thema Leid zu beschäftigen. Leid betrifft jeden von uns. Es gibt keinen hier im Raum, der nicht schon mal Leid erfahren hat. Nur wie blöd ist es, wenn dir keiner beigebracht hat, wie du damit umgehen sollst. Deswegen habe ich beschlossen, mich all diesen Fragen zu stellen. Gott, bist du wirklich 100%ig gut? Herr, es kann das wahr sein, dass so viele Kinder sterben, wenn du thronst im Himmel? Ich stelle mich all diesen Fragen und ich bitte Gott, von ganzem Herzen, dass er mir Antworten gibt. Und ich merke, es ist wie so eine Salbe, die sich über mich ergießt. Leute kommen mir in den Weg, die mir Antworten geben, obwohl sie meine Frage gar nicht gehört haben. Die hat nur der Herr gehört und all solche Sachen. Und es ist wirklich eine Ermutigung an euch zu sagen, ich lasse jetzt diesen Widerwillen gegenüber dem Leid hinter mir und ich springe in dieses Wasser und ich will es lernen. Ich will es lernen, wie schwimmen. Ich will es lernen, wie eine Klaviatur, die ich bedienen kann. Ich will fit sein im Thema Leid. Wenn wir das nicht machen, ist ganz einfach, dann werden wir uns ducken vor dem Leid und dann haben unsere Geschwister niemanden, der für sie betet. Und wenn du das mal gesehen hast und in diesen Ländern warst, dann willst du nur eins, dass ganz viele beten. Und wenn ich von 365 Millionen Christen spreche und daran denke, dass ich vielleicht 365 Millionen Menschen suche, die beten oder wir alle als Open Doors International, und dann daran denke, dass wir es vielleicht mal drei nehmen sollten, weil nicht jeder jeden Tag für jeden betet, dann bin ich bei über einer Milliarde Beter, die wir suchen. Bist du dabei? Wir schauen uns jetzt mal an, was in Iran los ist. Dankt euch Technik.
Es ist nicht zu übersehen. Die Regierung des Iran ist. Es ist nicht zu übersehen. Die Regierung des Iran ist stolz auf die Staatsreligion, den Islam. Ein Wächterrat und die Revolutionsgarden Sepah stellen sicher, dass der Islam das leitende Prinzip der Islamischen Republik ist. Doch große Teile der Bevölkerung sind enttäuscht. Sie wenden sich vom strikt islamischen Kurs der Mullahs, den islamischen Religionslehrern, ab und suchen nach Alternativen. Der Staat sieht Christen, die ihren Glauben an andere weitergeben, und Muslime, die Christen werden, als ernsthafte Bedrohung der nationalen Sicherheit. Darum werden die wenigen offiziell anerkannten Kirchen überwacht. Sie dürfen keine Gottesdienste auf Persisch feiern und schon gar nicht Konvertiten aufnehmen. Nach der Covid-19-Pandemie wurden alle vier verbliebenen farsischsprachigen Kirchen auf unbestimmte Zeit geschlossen und durften nicht wieder eröffnet werden. Experten gehen von rund 800.000 Christen im Untergrund aus. Die Angst vor den Geheimdiensten ist bei den Christen allgegenwärtig. Die Geheimpolizei führt regelmäßig Razzien durch und verhaftet Leiter von Hausgemeinden.
Ich erinnere mich, dass ich in unserer Wohnung eine kleine Gruppe Christen traf. Wir waren zu viert oder fünft. Das war unsere Hausgemeinde. Unser Pastor rief uns einige Tage vorher an und gab uns Bescheid, ob und wann wir uns treffen würden. Aber seine Nummer hatten wir nicht, aus Sicherheitsgründen. Damit wir nicht geortet werden konnten, nahmen wir vor den Treffen unsere Batterien aus den Handys. Zur Sicherheit sagten wir einander unsere richtigen Namen nicht. Auch von unserem Pastor kannten wir nur seinen Spitznamen.
Auch wenn Christen noch so gut aufpassen, stehen sie immer in der Gefahr, wegen ihres Glaubens verhaftet und gefoltert zu werden.
Eines Tages wurden ein paar Leute unserer Gruppe festgenommen. Wir anderen wurden gewarnt, wir kommen und verhaften euch. Entweder ihr findet ein gutes Plätzchen oder ihr verlasst den Iran. Wenn ein Mensch seine Heimat verlassen muss, bedeutet das, er musste sehr vieles zurücklassen, sein ganzes Leben.
Sie sperrten uns beide ein, jeden alleine. Ich hatte große Angst. Der einzige Gedanke, der mir ein bisschen Mut gab, war mein Gedanke an Gott. Deshalb habe ich die ganze Zeit mit Gott gesprochen. Wegen der Bücher im Auto hatte ich große Angst. Es waren einfach zu viele Bücher. Und ich wusste, sie könnten mich verurteilen.
Ich weiß, Jesus war bei uns, als sie uns geschlagen und uns verhört haben. Wir spürten eine Wärme in unseren Herzen und fühlten, dass Jesus mit uns ist. Jesus selbst hat gesagt, glücklich ist, wer wegen mir verfolgt und geschlagen wird.
Mein Mann und ich beten täglich für die Iraner, für jede Stadt im Iran, für all die Straßen, in denen wir spazieren gingen, für all die Menschen, die wir kennenlernten. Wir beten für die, denen wir von Jesus erzählten. Bitte betet für diejenigen, die für den Namen Jesu Christi unter Druck sind oder im Gefängnis sitzen, dass der Tag der Freiheit bald kommt. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Ja, ich habe vorhin einen Satz nicht zu Ende gesagt. Ich wollte erklären, wie wir das machen. Entschuldigung. Wir schauen ein Video von einem Land und dann erzähle ich noch eine Geschichte von einer Person im Land. Und dann beten wir zusammen für dieses Land. Und dann stelle ich noch das zweite vor. Ich möchte euch erzählen von Farhad. Sehen wir gleich. Ich danke euch Technik ganz arg. Ihr müsst immer hin und her stellen zwischen zwei Systemen. Das ist sehr lieb von euch. Farhad ist ein iranischer Christ. Eigentlich heißt er anders, aber sein Name muss geschützt bleiben. Sein Gesicht darf auch nicht gezeigt werden. Wir haben früher viel Gesichter der Verfolgung gezeigt, weil diese Weltkarte nicht Nummern sind, sondern Geschichten, persönliche Geschichten und Familien. Aber das geht wegen der künstlichen Intelligenz nicht mehr so. Farhad war stark drogensüchtig, als er Jesus kennenlernte. Und er sagt, als ich Jesus mein Leben übergab, spürte ich den Heiligen Geist in mir. Ich empfand Freiheit und Glück und kam sofort von den Drogen los. Für seine Familie und Freunde war diese plötzliche Verwandlung kaum nachzuvollziehen. Als ich zu Christus fand und anderen davon erzählte, dachten die Leute, ich hätte wieder Drogen genommen und würde irgendwelches Zeug schwafeln. Aber der Drang, die gute Botschaft weiterzugeben, die sein Leben so verändert hatte, blieb. Nur wie? Der iranische Staat betrachtet es als Gefahr, wenn Muslime sich dem christlichen Glauben zuwenden. Also geht sie entschieden gegen Christen vor, die offen über das Evangelium sprechen. Das finde ich eine interessante Geschichte, das ist das, wovon wir es vorhin hatten. Ne? Wer wird angebetet, wenn Jesus angebetet wird und nicht mehr Allah in dem Fall? Ist es eine Gefahr für den Staat? Liebe Grüße. Farhad war unsicher, wie sein weiterer Weg aussehen sollte. Kein Problem, das ist super peinlich, aber mir nicht. Farhad war unsicher, wie sein weiterer Weg aussehen sollte. Und er arbeitete weiterhin als Taxifahrer. Und eines Tages hörte er im Auto Lobpreismusik. Jetzt wäre der Einsatz. Sein Fahrgast sprach ihn darauf an und Farhad konnte ihm das Evangelium erklären. Und der Fahrgast vertraute noch während der Fahrt sein Leben Jesus an. Farhad sagt, das öffnete eine neue Tür in meinem Herzen und ich erkannte, ich kann die Botschaft der Erlösung um mich herum weitergeben. Und begeistert begann er zu evangelisieren und schloss sich einer Hausgemeinde an, erhielt über sie Zugang zu Bibeln, zu christlichem Material, zum Weitergeben. Noch wusste er nicht, dass die Behörden längst hinter ihm her waren. Eines Tages wurde Farhad wegen seiner christlichen Aktivitäten verhaftet und er kam ins Gefängnis. Angst und Schmerz prägten diesen Ort. Doch Farhad gab nicht auf, sondern er wandte sich an seinen Herrn. Ich fragte Jesus, was möchtest du von mir an diesem Ort? Lass mich das mal sacken. Was soll ich hier tun? Und bald erkannte er, dass die Gefängniszelle nicht das Ende seines Dienstes bedeutete, sondern sich nur die Umstände verändert hatten. Er traf einen Mann, der unter Schmerzen litt und betete für ihn im Namen Jesu. Augenblicklich wurde der Mann geheilt und erzählte dann anderen von dem Wunder, das er erlebt hatte. Das führte dazu, dass mehrere Menschen auf Farhad zukamen, um mehr und mehr über Jesus zu erfahren. Während seiner Inhaftierung vertrauten insgesamt 23 Mitgefangene ihr Leben Jesus an. Und ich frage uns, was ist so unsere Quote in den letzten paar Jahren? Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis floh Farhad mit seiner Familie aus dem Iran, um sie zu schützen. Es fiel ihm nicht leicht, seiner Heimat den Rücken zu kehren. Ich verließ das Land unter Tränen. In dem Wissen, dass die Ernte reich war, es aber nur wenige Arbeiter gab. Und heute ist Farhad Pastor in einem anderen Land. Er sagt, ich bin bereit, dem Herrn zu dienen, wohin auch immer er mich ruft. Und darum geht es mir heute auch so, dieses wohin auch immer, Herr. Ich schwimme mit dir, ich will das tun, wozu du mich rufst. Wenn wir wissen, dass Jesus noch immer Christen sucht, um Seelen zu retten, erkennen wir, dass wir unserem Herrn damit Freude bereiten können, wenn wir das Evangelium weitergeben. Schau mal in Epheser 1, 18 bis 20. Dort steht: Er öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welches unvorstellbar reiche Erbe auf alle wartet, die zu Gott gehören. Weiter geht es: Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. So, und jetzt ist der Punkt. Was denkst du, was passiert, wenn du betest? Da gibt es so verschiedene Antworten klassischerweise. Also wenn ich bete, schon mal gar nichts. Oder wenn ich bete, also das ist so eine positive Energie, die dann ausgeht und vielleicht. Oder ja, wenn ich bete, bin ich mit meinem Herrn ganz nah zusammen und ich weiß, er hört. Oder in der Bibel steht, betet um was ihr wollt, aber in der Realität sehe ich das nicht. Was ist deine Antwort? Mit welcher unermesslich großen Kraft wirkt Gott in dir? Und ich glaube, manchmal braucht es nur so einen kleinen Dreh in unserer Denkweise, nur so ein bisschen so eine Spurkorrektur vielleicht, die uns wieder draufhebt und sagt, es ist ja nicht meine Kraft, sondern wir sollen erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Das heißt, alles, was wir tun, ist Glauben. Alles, was wir tun, ist Glauben. Wenn du betest, glaubst du. Und jetzt, was ist diese Kraft? Es ist dieselbe gewaltige Kraft, mit der Gott am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Das finde ich umwerfend. Wenn wir so gefangen bleiben in unserer kleinen Sicht der Dinge, werden wir das nicht erfahren. Aber meine Erfahrung ist, Jesus immer direkt zu bitten. Kennst du diesen Moment, wenn du denkst, also ja, ich habe jetzt gebetet und es ist nicht in Erfüllung gegangen und ja, also man diskutiert quasi mit sich selbst. Man liefert sich die Argumente, die man schon kennt. Total bescheuert, also, Entschuldigung, aber es ist wirklich doof, weil man kennt ja seine Argumente. Anstatt zu sagen, Jesus, ich habe das nicht erlebt, was denkst du dazu? Anstatt sich direkt an Gott zu wenden. Denn er ist am Werk in uns mit dieser unermesslich großen Kraft, mit derselben Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Und ich sage dir, wenn er mit dieser Kraft in uns kommt, dann ist alles, was in uns tot ist, aber sowas von schnell am Leben. So schnell können wir gar nicht gucken. Und deswegen, wenn wir jetzt für Anliegen für unsere verfolgten Geschwister gleich beten, dann würde ich vorher noch gerne etwas tun. Wenn du dieses Heft hier kennst, ich zeige euch das nachher noch ein bisschen, da sind Gebetsanliegen für verfolgte Geschwister drin, für jeden Tag. Und als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, ich bin kein Checklistentyp. Gib mir eine Checkliste und ich versage, wenn ich sie nehme. Ich kann nicht Montag checken, ich habe gebetet Dienstag, ich habe gebetet Mittwoch, ich habe gebetet. Es frustriert mich, wenn ich es dann nicht mache. Dann habe ich auch noch Schuldgefühle. Und das habe ich Jesus gesagt und gesagt, bitte schenk mir doch, dass irgendetwas in mich hineingelegt wird, dass du selbst etwas in mich hineinlegst, dass es aus mir rauskommt, dieses Gebet für verfolgte Christen. Ich kann das nicht. Und er hat es erhört. Und wenn du das auch möchtest, bevor wir jetzt beten, dann steh innerlich oder äußerlich gerne auf, das ist mir ganz egal, Hauptsache dein Herz ist da. Und ich werde beten für uns alle, dass Gott uns das schenkt. Und danach beten wir dann für Iran. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass du so mächtig bist, dass du mit dieser gewaltigen Kraft in uns wirkst, mit der du Jesus Christus von den Toten auferweckt hast. Und ich bete, dass du das jetzt in uns tust, dass du alles, was tot ist, rausschwemmst und dass du mit deinem Leben, mit diesem Auferstehungsleben in uns Wohnung nimmst. Und Herr, du siehst, wo wir eine Sehnsucht danach haben, so zu beten, wie du es willst. Und wir können noch nicht mal beten, ohne dass du uns dabei hilfst. Jesus, ich bitte dich jetzt für jeden, der sich das so sehnsüchtig wünscht, dass du dasselbe Wunder tust wie in mir, dass wir aus dir heraus, weil du in uns wohnst, aus dir heraus beten können für unsere verfolgten Geschwister. Dass es keine Bürde ist, sondern dass es ein Selbstverständlichkeit wird, die uns gar nicht mehr verlässt. Dass du heute diesen Zusammenschluss zwischen ihnen und uns übernatürlich in uns schenkst. Amen. Für die, die stehen, ihr könnt gleich stehen bleiben. Für die, die sitzen, ihr könnt gerne stehen oder auch sitzen bleiben, je nachdem, wie ihr das könnt. Wenn du die nächste Folie mal gibst, bitte, dann seht ihr jetzt hier die Anliegen, für die wir beten können. Und finde doch jemanden, der in deinen Augen gut aussieht, so 2, 3 Leute, und bete mit ihnen für unsere verfolgten Geschwister. Erst einmal ein Dank, dass sich in den vergangenen Jahren so viele gefunden haben, so viele Iraner zu Jesus gefunden haben. Und dann beten wir zum Beispiel für die Treffen der Hauskirchen, dass sie nicht entdeckt werden. Zum Beispiel, dass Jesus den Gefangenen Trost, Kraft gibt, Mut gibt. Auch, dass die Mithäftlinge des Wachpersonals zu Jesus findet. Dass die Christen in der Bibel verwurzelt sind und Jesus gute Leiter beruft. Und was euch immer noch aufs Herz gelegt wird. Lass uns jetzt beten. Heute ist weltweiter Gebetstag für verfolgte Christen. Auch am Stream, ich weiß, ihr seid versorgt, ihr habt jemanden bei euch, betet gerne mit und ich beschließe das dann. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass du selbst den Verfolgern begegnen möchtest. Wenn du sie zu dir ziehst, sind sie keine Verfolger mehr. Und so bitten wir dich, dass du denen, die Christen hassen in Iran, den Schleier von den Augen nimmst, dass du ihnen zeigst, dass du für sie am Kreuz gestorben und auferstanden bist, dass sie ihre Schuld bei dir ablegen dürfen. Und Herr, schenke unseren Geschwistern, wenn sie das sehen und erleben, dass Verfolger zu Freunden werden, dass ihr Herz da mitmacht, dass ihre Emotionen das fassen können, dass sie nicht zu erschüttert sind von der Brutalität, dass sie ablehnen. Schenk, dass sie ihre neuen Geschwister aufnehmen und umarmen können. Jesus, wir beten für unsere Geschwister in Iran, dass sie ihre Feinde lieben können. So lange lieben können, bis diese Liebe sie an dein Herz zieht. Amen. Setzt euch gerne wieder, dankt euch sehr für eure Gebete. Wir kommen zum letzten Land, zu Nordkorea heute. Nordkorea ist die schlimmste Diktatur der ganzen Welt und das verschlossenste Land der ganzen Welt auch. In keinem Land werden Bürger so sehr unterdrückt. Auch heute hungern Menschen extrem seit Covid. Seit die Grenzen komplett geschlossen sind, hungert das Volk so wie schon einmal in der schlimmsten Zeit. Die Bibel ist verboten seit letztem Jahr. Es gibt eine Nachbarschaftsüberwachung, sodass jeder im Block den Nächsten überwachen muss und verpetzen muss, wenn er irgendeine Veränderung bemerkt. Und wem es dann doch gelingt, zu flüchten, und es sind wirklich im Moment leider immer nur ein paar, wem es zum Beispiel gelingt, nach China zu flüchten, muss wieder aufpassen, dass er nicht direkt von den Chinesen wieder zurückdeportiert wird und dann im Arbeitslager landet. Wir rechnen damit, dass ungefähr zwischen 50.000 und 75.000 Christen aktuell in diesen Lagern gefangen sind. Wenn ihr euch das zahlenmäßig vorstellen möchtet, dann denkt vielleicht an die Allianz Arena in München, wenn die gefüllt wäre. Wenn ihr das nächste Mal das Fußballspiel dort schaut, betet für eure Geschwister in Nordkorea. Wenn dann jemand zurückkommt, muss er damit rechnen, brutal bestraft zu werden und bis zum Tod gefoltert zu werden. Alles aus einem Grund. Christen geben die oberste Autorität in ihrem Leben Jesus Christus und nicht der Kim-Familie, die sich als Gott darstellt. Und es ist ein Wunder, dass unter härtester Verfolgung eine wachsende Untergrundgemeinde wächst. Wir wollen uns jetzt ein kurzes Video anschauen über unsere Geschwister oder überhaupt über die Situation in Nordkorea.
Nordkorea, ein Land mit einem gottgleichen Personenkult um den großen Führer Kim Jong-un und seine Vorgänger Kim Il-sung und Kim Jong-il. Auch wenn das Land offiziell Demokratische Volksrepublik genannt wird, so hat das totalitäre Regime ein wachsames Auge auf seine Bürger. Es gibt keine Religions- und Glaubensfreiheit und deshalb sind Christen quasi Staatsfeinde in ihrem eigenen Land.
Sie betrachten Christen als eine Bedrohung für ihre Nation, weil die Christen Gott anbeten und ihm folgen. Daher ist Nordkorea derzeit das Land mit der stärksten Verfolgung in der Welt. Wird dort jemand Christ, bedeutet das, dass er versucht, einen anderen Lebensstil zu leben als der offiziell anerkannte. Und damit stellt er sich gegen die Parteiführung und die Regierung. So sehen sie das. Man wird als politischer Verbrecher gesehen. Werden sie entdeckt und verhaftet, tötet man die Christen, ihre Eltern und ihre Kinder. Es werden also 3 Generationen umgebracht oder sie kommen lebenslang in ein politisches Gefängnis.
So jagen sie allen Angst ein. Das nordkoreanische System gleicht einer Art Götzendienst. Es ist nicht erlaubt, irgendjemand anderes zu verehren als die Staatsführer. Irgendein anderes Idol zu haben als das ihre. Der christliche Glauben wird einer politischen Überzeugung gleichgesetzt. Hast du die Kirche besucht, dann verehrst und glaubst du einen anderen Gott als den ihren. Darum haben sie mir gedroht und mich mit Schlafentzug gefoltert.
Von klein auf werden Nordkoreaner damit einhergehend indoktriniert. Dadurch werden Kinder, aber auch Nachbarn und Familienmitglieder gefährliche Spitzel.
Die Untergrundkirche sagte den Gläubigen, mit niemandem über ihren Glauben zu reden. Hätte bei uns aber jemand sichere Beweise gefunden, wie zum Beispiel eine Bibel, dann wäre unsere ganze Familie in einem Straflager für politische Gefangene gelandet. Wenn sie dich einmal dorthin gebracht haben, ist es fast unmöglich, da wieder herauszukommen. In meiner Heimatstadt war ich einmal an einem solchen Ort.
Nordkoreaner, die versuchen, über China zu fliehen, sind ebenfalls großer Gefahr ausgesetzt. Die Grenzen werden stark bewacht. China schickt jeden Nordkoreaner sofort wieder zurück. Und das, obwohl das Land ein UN-Flüchtlingsabkommen unterzeichnet hat. Es wäre problemlos möglich, alle Geflüchteten ohne weitere Kosten und Mühen nach Südkorea zu schicken. Der südkoreanischen Verfassung nach sind nordkoreanische Geflüchtete sogar südkoreanische Staatsbürger. In Nordkorea werden sie als Vaterlandsverräter bestraft. Doch die Untergrundgemeinde in Nordkorea wächst weiter.
Es spornt mich an zu wissen, dass da Menschen sind, die für uns beten und sowohl geistliche als auch praktische Hilfe leisten, damit wir siegreich sein können. Ich bin Gott dankbar, dass wir durch eure Gebete an unserem Glauben festhalten können und unseren Weg mit Jesus inmitten der Verfolgung gehen können.
Ich bin so dankbar für alle, die für Nordkorea beten. Ein herzliches Dankeschön an Sie alle, die Sie für die Menschen in Nordkorea beten.
Es ist so ein Wunder, wenn Menschen fliehen nach China und sich bewusst dafür entscheiden, wieder zurückzugehen nach Nordkorea. Einfach um die kleine Gemeinde, die dort ist, zu stärken vor Ort. Die alles riskieren. Die riskieren, selbst zu Tode zu kommen. Damaris. Auch nicht ihr richtiger Name. Eine nordkoreanische Christin berichtet: Ich entdeckte schon in der Grundschule mein sportliches Talent und wollte eine hervorragende Sportlerin werden, die diesem Land Ehre macht. Da hören wir schon so, wo das hinausläuft, ne? Die diesem Land Ehre macht. Dieser Traum zerplatzte später und mein Lebenstraum änderte sich. Und jetzt wie folgt. Ich wollte einen wohlhabenden und mächtigen Mann aus der Partei oder Armee heiraten. Das ist ein bisschen anders zu verstehen, als wenn hier eine junge Frau einen wohlhabenden und mächtigen Mann heiraten möchte. Es ist eine Überlebensfrage. Es ist eine Frage der Sicherheit. Es ist eine Frage von ganz unten oder ganz oben. Während meines Studiums starb der oberste Führer Kim Il-sung. Der berüchtigte mühsame Marsch begann. Das war die allgemeine Wirtschaftskrise in Nordkorea von 94 bis 98, bei dem Millionen von Nordkoreanern verhungerten. Unterernährung führte dazu, dass Studenten während der Vorlesungen zusammenbrachen. Übrigens, Nebenbemerkung, in diesen Jahren wurde das Wort Hunger oder Hungern vom Staat verboten, damit es nicht so peinlich wurde. Die behaupteten Todesfälle seien auf die Hungersnot zurückzuführen, konnten ernsthafte Probleme bekommen. Die nationale Hungersnot verschlimmerte sich, sagt Damaris, und meine Mutter und ich beschlossen, das Land zu verlassen. Ich fand einen Fluchthelfer, der meine Mutter und mich über die Grenze führen sollte. Dazu mussten wir den Grenzfluss überqueren, und zwar nachts. Wir sahen nichts. Wir waren ganz auf ihn angewiesen, mussten ihm einfach folgen. An einer Stelle mussten wir gegen die Strömung schwimmen. Hätte der Fluchthelfer mich nicht auf halber Strecke am Arm festgehalten, hätte ich nicht überlebt. Nach minutenlangem Kampf schaffte ich es aus dem Wasser, aber ich konnte meine Mutter nirgends entdecken. Ich habe nie wieder etwas von ihr gehört. In China kam ich zunächst bei meinem Onkel und meiner Tante unter. Ich kam mit Christen in Kontakt, begann die Gottesdienste dort zu besuchen. Und in dem Moment, in dem das Evangelium in mein Leben trat, sagt sie, folgten Schwierigkeiten. Einem der Cousins passte es nicht, dass ich bei meinen Verwandten wohnte. Und eines Tages geriet er mit meinen Verwandten in Streit. Er drohte, mich bei der Polizei zu verraten. Der Familienkonflikt verschärfte sich und tatsächlich machte er seine Drohung wahr. Agenten der Regierung suchten nach mir. Zum Glück war ich an diesem Morgen früh in die Gemeinde gegangen und nachher noch eingeladen zu einem Frühstück. Wäre ich nach Hause gegangen, wäre ich festgenommen worden. Nach dem Frühstück erhielt ich die Order, sofort zu fliehen. Es war ein Fahrzeug geparkt, ich rannte zur Hintertür der Gemeinde und ging direkt in ein Haus von einer Diakonissin. Sie nahm mich auf. Die Wachen konnten mich nirgends finden. Also sperrten sie alle Straßen, außer die Wasserwege. Wir nahmen den Wasserweg. Irgendwie schafften wir es, den Fluss zu überqueren, reisten weit über die Berge und schließlich in ein kleines Dorf. Sie führte mich zu einem Gebäude, in dem sich eine Hauskirche befand. Schließlich konnte ich aus China fliehen und heute träume ich davon, eines Tages in mein Heimatland Nordkorea zurückzugehen und Jesus dort zu dienen. Kann man sich das vorstellen? Wahrscheinlich sind hier auch einige unter euch, wir haben vorhin ein bisschen gesprochen, die wissen, was Flucht bedeutet. Die wissen, wie glücklich man ist, wenn man es geschafft hat, weg zu sein. Und dann Gottes Ruf zu hören, zu sagen, mein größter Wunsch ist eigentlich wieder zurückzugehen in diese Hölle und meinem Volk zu dienen, dazu gehört schon viel. In Epheser 6, Vers 18 heißt es, hört nie auf zu beten und zu bitten. Lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Bleibt wach und bereit und bittet Gott inständig für alle Christen. Jetzt einleitend zu diesem Gebet. Kennt ihr das, wenn Leute zu euch sagen, ich denke an dich? Und dann fühlt man sich so gebauchpinselt irgendwie. Oder denkt jemand, also ist irgendwie eine nette Sache, sage ich mal so. Also wenn ich jetzt dich fragen würde, würdest du dir vorstellen, eine Woche lang an mich zu denken? Und du setzt den Fall, du würdest sagen, ja, würde ich mich einfach freuen, jemand in Helmsbach denkt eine Woche lang an mich. Wie wäre es, wenn ich dich fragen würde, würdest du eine Woche lang für mich beten? Und gesetzt den Fall, du sagst ja. Dann wüsste ich, in Helmsbach ist eine Person, die Gott, den Vater, bittet, für mich etwas zu tun. Dann ist es nicht nur ein Gedanke, der hin und her geht, dann ist es eine Kraft Gottes, die ausgelöst wird, dass Gott selbst etwas in Bewegung setzt. Deswegen, ich kann dich nicht genug ermutigen, jetzt nochmal das aus dieser Perspektive zu sehen, wenn wir beten für unsere Geschwister in Nordkorea. Wir machen es wieder gleich, vielleicht findest du andere Leute. Und lass uns beten für unsere Geschwister in Nordkorea, wenn du die Gebetsanliegen gibst. Dank dir. Wir können danken, dass es trotz Jahrzehnten der Verfolgung immer noch Christen, Untergrundgemeinden gibt. Und bitte bete dafür, dass diese Christen nicht entdeckt werden. Wir haben es gehört, das bedeutet, 3 Generationen werden verhaftet und ins KZ gebracht. Weißt du, wie es ist für einen Vater, für eine Mutter, sich zu überlegen, darf ich meinem Kind etwas erzählen von Jesus? Oder bringe ich es damit lebenslang ins Gefängnis? Uns sowieso, aber auch das Kind und auch vielleicht die Kinder, die dann noch folgen? Das sind Zwänge. Bete, dass Jesus den gefangenen Christen Kraft und Standhaftigkeit im Glauben gibt. Ich habe 3 kostbare Büchlein zu Hause von Zeichnungen von Gefangenen, die freigekommen sind. Und diese Zeichnungen ähneln einander sehr stark. Sie haben einfach Szenen gezeichnet von den Arbeitslagern dort, wie sie Ratten gefangen haben und sie gegessen haben. Es gibt dort kein Essen in dem Sinn. Wie zusammengefercht sie waren wie Tiere, wie diese Skelette zusammen sind, um sich gegenseitig etwas zu stützen. Es sind Szenen, die können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Lass uns beten für Schutz für die Christen, die ihr Leben riskieren. Und auch, dass das Land sich dem Evangelium öffnet. Und hier eine Frage an deinen Glauben. Ich sage ganz ehrlich, bevor die Mauer in Deutschland gefallen ist, konnte ich es mir nicht vorstellen, dass es jemals passiert. Ich hatte die Vorstellungskraft nicht. Und ich hatte den Glauben auch nicht. Da war nichts in mir. Ich habe gebetet ab und zu für unsere Geschwister in Ostdeutschland, aber nicht dafür, dass die Mauer fällt. Und ich habe mich so geschämt hinterher und habe gedacht, Gott, ist doch wirklich alles möglich. Wie wäre es, wenn wir dieses Ereignis, dass unsere Mauer fallen durfte, als Auftrag nehmen, als Gebetsauftrag nehmen und all unseren Glauben zusammennehmen und dafür glauben, dass die Grenze, die bestbewachte Grenze der Welt zwischen Nord- und Südkorea fällt. Kannst du das glauben? Wenn wir uns jetzt zusammenstellen und du kannst es nicht glauben, dann lass uns dafür beten, dass wir das glauben können. Lass uns füreinander beten, dass wir glauben können. Und dann beten für die Sachen, die uns einfallen, okay? Auch am Stream, seid herzlich eingeladen dazu. Lass uns losbeten. Finde neue Leute. Jesus, wir danken dir so sehr für die Tränen in unseren Augen und für die Tränen in unseren Herzen, für die Erschütterung, die du uns schenkst. Und wir bitten dich, dass du weiter wirkst in uns, dass wir so erschütternd sind, dass ein Teil unseres Leibes nicht gut drauf ist, dass es ihnen nicht gut geht, dass sie so schlimm dran sind. Herr, bitte wirk du weiter für die, die das wollen, in dieser inneren Erschütterung. Und schenk du uns gleichzeitig deine Perspektive. Jesus, wir bitten dich um deine Perspektive, dass diese bestbewachte Grenze der Welt in deinem Namen fällt. Denn vor dir müssen sich einmal alle Knie beugen. Und wir bitten dich, dass es bald geschieht. Wir bitten dich, dass etwas Wunderbares eintritt, dass das bewirkt. Und wir bekennen dir unseren Unglauben und bitten dich, hilf unseren Unglauben, dass wir glauben können. Und schenk, dass wir überrascht aufwachen morgen und merken, wie unser Glaube wächst. Dass wir überrascht aufwachen, weil wir merken, du hast uns heute verändert. Heiliger Geist, wir beten, dass du in unseren Herzen wirkst. Jesus, wir bitten dich für unsere Geschwister, die so schlimm dran sind, dass du ihnen mit Zeichen und Wundern begegnest, auch in den Arbeitslagern, dass du sie versorgst mit allem, dass du ihnen übernatürliche Heilung schenkst, wo sie gefoltert werden, wo sie Krankheiten haben, aber keine Medikamente. Wir beten, dass du ihnen alles gibst, was sie brauchen, dass du ihnen Manna vom Himmel gibst, wie in alten Zeiten, dass du ihnen das Nicht-Essbare so kostbar machst, dass es angereichert ist mit Vitaminen und Mineralstoffen. Du kannst alles. Du kannst aus Wasser Wein machen. Du kannst alles, Herr. Du kannst aus Staub einen Menschen machen. Du kannst alles. Wir bitten dich, dass unser Glaube wächst und wächst und wächst und dass unser Einfallsreichtum zu beten eine Dimension annimmt, die wir nicht kennen, dass wir uns selbst nicht wiedererkennen, weil du uns so veränderst im Beten. Amen. Dankt euch sehr, setzt euch gerne nochmal. Ich komme zu den letzten zwei Folien. Eine Frage ist immer, was können wir denn tun? Was können wir noch tun, außer zu beten? Und wenn du Englisch kannst, dann kannst du diesen QR-Code abscannen oder einfach auf diese Homepage gehen und kannst dort an Christen in Nordkorea schreiben. Bitte Jesus um einen Vers, um einen Schlüsselvers, um einen Schlüsselgedanken und schreib. Und dann werden unsere Partner in Südkorea das übersetzen ins Koreanische und werden das auf wundersame Kanäle ins Land bringen. Ich erzähle euch am Schluss noch eine sehr, sehr schöne Geschichte von einer Frau, die in Nordkorea im Arbeitslager war. Und sie konnte später fliehen. Sie kam vorzeitig frei, konnte fliehen. Und über ganz viele Monate ist sie dann irgendwann in England gelandet, wo sie heute lebt und in eine Freikirche geht. Und sie sagt, in dieser Kirche glauben die Leute von Herzen an Jesus. Und sie lieben Jesus und ich bin gerne hier. Aber als wir im Arbeitslager die Latrinen putzen mussten, weil Christen immer für die schlimmsten Arbeiten eingeteilt werden. Und als ich dort eine Freundin fand, wir haben uns über die Augen erkannt und haben vorsichtig getestet und herausgefunden, wir glauben beide an Jesus. Da waren unsere kostbarsten Zeiten mitten in diesem Gestank. Da waren unsere kostbarsten Zeiten, weil Gott uns so nah war. Und es waren so intensive Zeiten mit Gott, die habe ich nie wieder im Westen erlebt. Und damit möchte ich schließen und euch eben sagen, betet weiter, Gott offenbart sich dort. So, wenn ihr etwas tun wollt, dann mach dich schlau. Wer dieses Heft noch nicht kostenfrei übrigens bekommt, der kann sich wirklich schlau machen. Wir haben jeden Monat ein Gebetsheft und das hat jeden Monat ein neues Thema. In diesem Monat zum Beispiel, wenn bereits Kinder Verfolgung erleben. Und so ist jeden Monat ein anderer Aspekt oder ein anderes Land auf dem Radar. Nach einem Jahr bist du richtig fit. Und dann wird erst über die Situation beispielsweise der Kinder in Verfolgung berichtet und dann gibt es auch immer Geschichten, wie Gott gewirkt hat. Denn wir finden es so wichtig zu sagen, ist denn nur alles schrecklich oder wo wirkt denn Gott? Und wenn du das mal aufschlägst bitte, in der Mitte, da gibt es hier so, den habe ich gerade mal rausgenommen, einen Gebetskalender, immer für einen Monat. Und ihr seht schon, das ist ein kleiner Absatz für jeden Tag. Und dann kannst du loslegen und sagen, Heiliger Geist, bitte führe mich im Gebet. Du kannst den raustrennen und in deine Bibel legen, wenn du die jeden Tag liest oder neben deinen Frühstücksteller, ich nehme an, du isst etwas jeden Tag, irgendetwas, wo du jeden Tag vorbeikommst, leg dir diesen Kalender hin und bete gerne für deine Geschwister. Auch hier wieder, auch wenn du nur einmal betest, dann ist für jemanden gebetet. Verachte das nicht. Und dann schaut doch mal hinten drauf auf dem Heft. Da gibt es diese Karte. Ist auch für euch am Stream über den QR-Code abzurufen. Und mit dieser Karte könnt ihr kostenfrei dieses Heft bestellen. Aber nur, wenn ihr mit allerschönster Schrift es ausfüllt. Ihr glaubt nicht, was ich schon alles versucht habe zu lesen. Oder wo ich dachte, der Straßenname hätte jetzt gut getan an dieser Stelle. Ich weiß, du weißt, wo du wohnst, ich weiß es nicht. Also, wenn ihr wollt, füllt es gerne aus in Großbuchstaben, in eurer schönsten Schrift, so wie erste Klasse, ganz egal, Hauptsache ich kann es lesen. Und ich danke euch so nochmal von Herzen für eure jahrelange Treue im Beten für verfolgte Geschwister. Und lade euch sehr, sehr herzlich ein, zu uns zu kommen. Wir sind 40, 50 Minuten von hier entfernt in Kelkheim bei Frankfurt Flughafen dort. Haben dort ein schönes Zuhause, ein Hoffnungszentrum und ein Gebetshaus. Das könnt ihr auch online übrigens abrufen, verschiedene Länder abrufen und dafür beten. Wenn ihr mal ein Frühstück habt, Leute einladet und sagt, komm, 20 Minuten, schauen wir das an, lernen ein neues Land kennen, beten dafür und dann gibt es einen Sekt oder irgend sowas. Und kommt aber gerne auch vorbei. Wir wollen euch gerne bei uns beherbergen und euch das alles zeigen. Vielen, vielen herzlichen Dank.